Lieber Sebastian.
Ja, Sinan, moin.
Ja, wir haben was Neues geplant, was ganz, ganz Cooles.
Genau, also diese Folge hier ist anders als die normalen Klangküchen-Folgen. Und zwar werden wir nicht ausschließlich über Musik sprechen, eher sogar weniger, sondern wir machen hier ein Open-Format Format und sprechen über alles Mögliche. Und ganz konkret haben wir uns sogar einen kleinen Plan gemacht. Erzähl du auch mal, was ihr hier vorhabt.
Ja, also wir kommen ja aus der Klangküche und wir haben uns überlegt, mal hier ein kleines Vier-Gänge-Menü anzurichten. Das heißt, jeder von uns hat zwei Themen mitgebracht. Zweimal zwei Themen sind vier Themen. Ich hoffe, ihr konntet mitrechnen. Und wir wollen uns gegenseitig diese Themen, also ich kenne deine zwei Themen nicht, du kennst meine zwei Themen nicht. Wäre natürlich blöd, wenn wir irgendwann mal die gleichen Themen hätten, aber ich glaube, so weit wird es nicht kommen. Und wir wollen einfach über diese Themen dann quatschen. Das kann alles Mögliche sein, das kann politisch sein, das kann sportlich sein, das kann Kunst und Kultur betreffen. Das kann alles Mögliche sein. Und ja, ich habe sogar ein kleines Intro gebastelt. Es ist gar nicht klar, ob das ein finales Intro sein wird, aber wollen wir uns das einfach anhören und dann geschmeidig anfangen?
Ja, ich bin gespannt.
Okay, pass auf. Habe ich eben original in 10 Minuten zusammengeschnitten.
Ja, mega.
Herzlich willkommen beim Vier-Gänge-Menü mit Sebastian und Sinan. Schön, oder?
Ja, mega. Hast du sehr gut gemacht, Jan. Ich bin stolz auf dich.
Ja. Weißt du, warum das so heutzutage so schnell geht?
Computer und so. Du musstest jetzt nicht mehr in dein analoges Studio und die Bandmaschine anwerfen.
Ja, stimmt schon. Aber woher kriegt man so schnell so viele Sounds?
Splice.
Das ist krass, ne? Also für alle, die jetzt keine Musikproduzenten sind, es gibt einfach eine Online-Suchfunktion, eine Plattform, wo du einfach eintippst, so, ich brauche mal gerade Violinenstreicher, ich brauche gerade ein Beat. Also das ist wirklich einfach nur Samples zusammengeschubst. Ne? Ich würde mal behaupten, das ist noch nicht mal richtig Musik machen.
Ja, also wenn du Musikproduzent werden möchtest, dann ist jetzt, gute Zeiten sind dafür jetzt. Einfach Splice anmelden, Hashtag Werbung.
Es sind gute Zeiten, wenn man einfach irgendwas rausstellen möchte. Es sind aber schlechte Zeiten, wenn man damit Geld verdienen möchte. Obwohl, man muss einfach nur der Beste sein, aber das gilt eigentlich für alles.
Ja, man muss nur einen Hit haben. Du, wollen wir uns mal eben vorstellen? Vielleicht haben wir jetzt hier ein paar neue Hörer, die uns vorher noch nie zugehört haben.
Sehr gerne. Wer fängt an?
Stell du dich doch mal eben vor, Sinan.
Okay, mein Name ist Sinan Kurtuluş. Ich bin 34 Jahre alt, Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik, Medientechnik. Betreibe die Website futorial.de, ist eine Plattform für Musikproduzenten, wo ich auch Tutorials anbiete, um anderen Leuten mein Wissen weiterzugeben. Und ja, nebenbei mache ich auch selber Musik, aber wir hatten das ja auch in einer der anderen, unseres anderen Podcasts-Formats, haben wir da auch gesagt, so Musik machen wird immer mehr zum Hobby und weniger zum Beruf. Deswegen will ich das auch so hier unterstreichen und sagen, für mich ist Musik machen tatsächlich Hobby und Video und Musik produzieren für andere abmischen. So, das ist mehr mein Job, ja.
Ja, cool. Ja, ich bin Sebastian Wenke-Schmiesing. Ich betreibe die Musikpromotion-Agentur dancecharts.de und bin als DJ in Klammern noch unterwegs. ich hab das in unserer richtigen Klangküche ja schon erzählt. Ich wollte in Zukunft ein bisschen kürzer treten im nächsten Jahr und produziere auch selber Musik unter dem Projekt Kalmani & Gray. Zurzeit. Früher viel Alex M. versus Mark van Damme gemacht. Und jetzt Kalmani & Gray. Und ja, das war es eigentlich schon, was ich erzählen wollte.
Ja, dann würde ich direkt mal vorschlagen. Ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, wie lange wir die Folge heute machen wollen. Ne? Wir gucken einfach mal, wie es läuft. Wer soll denn anfangen? Wer macht den ersten Step? Wer sagt hier das erste Thema? Die Vorspeise. Wer möchte hier die Vorspeise servieren?
Ja, ich bin dafür, dass du die Vorspeise machst, weil ich habe mir zwei Themen rausgesucht. Heute Morgen habe ich mich vorbereitet und dann ist mir mein Computer von abgestürzt. Und meine ganzen Notizen sind alle weg. Jetzt muss ich das gleich mal eben hier so aus der Hüfte mir zusammensuchen nochmal. Und,
willst du den ultimativen Pro-Tipp haben? Aber der ist so datenschutztechnisch nicht gut, aber das ist ein Pro-Tipp. Alle Sketches, also nee, wie nennt man das, Entwürfe ja, und so, ja, schreibe ich direkt bei Google Drive rein.
Ja, das ist ein Pro-Tipp. Geht auch mit Word, glaube ich, der speichert das auch ab, wenn er abstürzt. Okay. Aber ich habe es einfach nur ins Notepad, also hier diesen Editor von Windows.
Ja, kennst du
diesen,
ja. Klar. Mache ich auch noch häufig genug, dass ich einfach was ins Notepad haue, aber das ist genau der Punkt, dann du startest neu, der Rechner schmiert ab oder irgendwas, da ist tatsächlich die Cloud etwas verlässlicher.
Ja, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ich habe immer Notepad, also ist eins meiner meistgenutzten Programme tatsächlich am Rechner, der Windows Editor.
Ja.
Da wird immer, wie so, weißt du, früher hast du auf dem Bürotisch so gelbe Zettel gehabt überall.
Ja, genau.
Das ist das Ding so, ne?
Die waren aber halt nicht weg, wenn du mal kurz abgestürzt bist.
Nee.
Und beim Job mal kurz wieder aufgeworfen, fuck, was passiert? 3 Whisky Cola, die gelben Zettel sind noch da.
Sei denn die Putzfrau ist einfach durchs Büro gewütet oder.
Ja, das kann natürlich sein, ja. Aber also
meine Putzfrau hat hier Büroverbot, die darf nicht ins Büro rein.
Ach krass. Ja. Ja. Weil zu wichtige Sachen da, ja.
Ja.
Oder Betriebsgeheimnisse. Die.
Nee, so wichtige Sachen, dann sind die weg.
Okay.
Und die stehen dann einfach woanders, weißt du, und dann findest du sie nicht wieder.
Ja, ja. Okay, ich fange mal mit unserem ersten Thema an. Und zwar, es baut ein bisschen auf dem Thema der letzten Klangküche regulären Folge auf, würde aber für die normale Klangküche zu weit abschweifen. Deswegen passt es sehr gut hier rein. Also, wir haben in der letzten Klangküche so ein bisschen darüber gesprochen, was kann man als DJ heutzutage verdienen, ne? Und da haben wir so aufgedröselt, dass man auch bei DJ erstmal gucken muss, was für ein DJ gibt es. Es gibt den Event-Hochzeits-DJ, es gibt den Festival-DJ und es gibt den Resident-DJ. So ungefähr so konnte man das aufteilen. Und wir sind irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass der Festival-DJ eigentlich es am schwersten hat, da irgendwie wirklich Geld zu verdienen. Das letztlich haben wir eigentlich gesagt, das ist gar kein richtiges Business. Man verkauft sich sehr, sehr stark auf Instagram, man macht sehr viel Marketing, man betreibt einfach insgesamt sehr viel Mühe für relativ wenig finanziellen Income danach.
Genau.
Kann man das so sagen, ne?
Ja.
Und ich habe das Thema dann bei einem Abendessen mit einer guten Freundin auch mal besprochen und habe ihr das so erzählt. Und dann hat sie irgendwann was gesagt, das ist mir dann so, wo ich dann so eine Erkenntnis hatte. Es ist mir wirklich, wie sagt man, die Schuppen von den Augen gefallen. Und ich so, das stimmt. Pass auf. Und ich habe ihr diese ganze Thematik erklärt. Und dann sagte sie irgendwann, habt ihr mal drüber nachgedacht, dass die gar nicht DJ sein wollen, sondern dass die einfach nur bekannt sein wollen.
Okay, also einfach nur Fame haben möchten.
Genau, es geht gar nicht darum, dass du damit Geld verdienst. Überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, dass Musik oder DJing dein Hobby ist, sondern dass du in allererster Instanz einfach nur bekannt sein willst. Und da bietet sich, das sagte sie dann, muss ich seit geraumer Zeit mein Gelaber anhören. Und dann sagte sie so, du erzählst mir doch immer, dass DJing so einfach ist. Und auf der anderen Seite kannst du es so prima nutzen, um eine Berühmtheit letztlich darzustellen, ohne es wirklich zu sein. Ja,
also ein einfacher Weg, schnell bekannt zu werden sozusagen.
Ja, oder beziehungsweise selbst wenn es nicht klappt, kannst du darstellen, also kannst du so tun, als ob. Du hattest doch von dem Fall erzählt, dass einer immer Fotos von krassen Städten und Flughäfen gepostet hat und das für seinen DJ, also für sein DJ-Profil genutzt hat. Und das stellte sich irgendwann heraus, dass der dort gar nicht auflegt, sondern dass der beruflich einfach in ganz vielen Ländern unterwegs ist. Das hatte aber mit der Musikkarriere gar nichts zu tun.
Genau.
So, und es wirkt halt viel, viel sexier, wenn du sagst, ich bin DJ, ich komme hier rum, ich bin Künstler, was weiß ich. Anstatt dass du sagst, ja, ich arbeite beim Außenvertrieb von Industrie, Mechaniken, Schmidt und Co. und bin heute in Hongkong. Und sagen alle so, wow, interessiert mich nicht. Aber wenn du das dann halt so verpackst und sagst, ja, ich lege auch auf, dann sind die Leute so, oh, der ist ein DJ. Und dann habe ich halt ein bisschen weiter recherchiert. Und es ging darum, die Sucht nach Anerkennung. Das steckt ja letztlich dahinter, ne?
Ja, ja.
Du willst Fame, so. Und dann habe ich halt so habe ich Artikel gelesen und so, und ich habe hier so ein paar Zitate rausgestrichen. Neurobiologische Studien zeigen, dass nichts das Motivationssystem so sehr aktiviert, wie von anderen gesehen und sozial anerkannt zu werden. Mhm. Und es wurde daran beschrieben, dass das wirklich in Richtung Drogenrausch geht. Ne? Also das ist vom Dopaminausschüttung her, ist es so, als würdest du dir gerade einfach das Heroin spritzen, wenn du Fame, wenn du Anerkennung bekommst. Deswegen motiviert das die Leute auch so krass.
Ja. Ja, also es gilt aber bestimmt nicht für jeden Menschen, weil es gibt ja auch die Leute, die gerne im Studio im Hintergrund bleiben und gar nicht bekannt werden wollen. Aber gut, die werden es dann halt so auf so einer Nebenschiene, ne? Durch die Musik, durch ihre Musik, die bekannt wird.
Ja, pass auf, dazu gibt es dann auch was. Es ist ganz interessant, weil die Frage ist ja, warum neigen manche Menschen dazu, so krass diese Gier nach Anerkennung zu haben, ne? Mhm. Und dann sage ich mir, pass auf, jetzt habe ich mir was hier aufgeschrieben, und zwar: Hey Sebastian, ich finde es super, dass du so zuverlässig bist und stets Verantwortung übernimmst. Das wollte ich dir einfach mal sagen. So, wie fühlt sich das an, wenn ich dir das sage?
Oh, das hört sich ganz gut an, ne? Ganz positiv. Hört sich,
ist nett, ne? Also das ist jetzt auch nicht, ich habe jetzt ein bisschen dabei gelacht, aber das meine ich tatsächlich ernst. Also ich habe mir mal kurz überlegt, so, was finde ich eigentlich am Sebastian so gut? Da habe ich so gedacht, ja, du bist immer zuverlässig. Und was ich sehr cool bei dir finde, ist, du übernimmst immer Verantwortung für all das, was du tust. Und dann dachte ich mir, ja, habe ich dir das jemals gesagt? Nö, habe ich dir bis jetzt, glaube ich, noch nicht gesagt. Ne? Nee.
Siehst du mal. Männer sind auch mal ein bisschen sparsam mit Komplimentenverteilungen an andere Männer.
Ja, und da steckt ein ganz großes Problem drin. Es stand halt so in dem Artikel, dass wir zu wenig Anerkennung für Sachen bekommen, wo wir aber eigentlich Anerkennung für verdient hätten. Und zum Beispiel sowas. Du bist ein für mich total gut geratener Kerl, aber ich sag dir das einfach nicht. Also in Deutschland ist das wohl auch so ein Ding, dass wenn ich mich nicht beschwere, dann ist das ein Lob.
Ja, genau. Wenn du nichts sagst, dann ist das schon mal ganz positiv.
Genau, und das ist ein großes Problem, weil wir müssten uns eigentlich viel mehr für Sachen, die wir gut machen, auch bestärken.
Ja.
Und dann hätten wir nicht dieses Defizit, was sich dann am Ende darin äußert, dass wir total ausgehungert so nach Anerkennung und Lob und so weiter gieren, was dann in der nächsten Instanz schon wieder darin gipfelt, dass wir uns irgend so eine Fake-Welt aufbauen, um irgendwie Lob zu kassieren.
Ich finde das ganz interessant, das sieht man auch zum Beispiel bei diesen ganzen Castingshows. Ne? Es ist ein typisch deutsches Phänomen auch irgendwie. Wenn in Deutschland der Sieger einer Castingshow, da heißt es ja gleich, oh, was für ein Trottel, dass er da überhaupt mitgemacht hat. Und der ist nach einer Single eh wieder weg, und das interessiert auch keinen Schwein. Also so war ja ganz lange die Meinung. Mittlerweile interessiert sich da wirklich gar keiner mehr für, wer so eine Show gewinnt. Und die schaffen es ja auch nicht mehr auf Platz 1 der Charts. Ne? Aber in den USA zum Beispiel, da war das ganz anders. Da wurden die Leute dann richtig gelobt, und die haben richtig viel Respekt bekommen, dass die diese krasse Show gewonnen haben. Ne? Also wenn du diese Show gewinnst, dann musst du richtig gut sein, und das war eine ganz andere Einstellung als hier in Deutschland so. Und ich finde, das kann man auch übertragen auf andere Themengebiete. Also dass wir Leute hier in Deutschland sind oft sehr gehässig und sehr egoistisch und was mein Nachbar da macht, auch wenn er damit Erfolg hat, das interessiert mich nicht. Und wenn es mich interessiert, würde ich es niemals öffentlich kundtun, so nach dem Motto.
Ja,
ne?
ja und wir sind auch einfach, ne, sparsam bei Lob und so weiter. Ja. Und ganz interessant ist halt, dass wir das vor allem aber auch sind, also gerade wenn einer jetzt erfolgreich ist, hast du ja gerade gesagt, dann sind wir sogar noch schlimmer, dann reden wir es schlecht.
Ja, also ganz schnell bei Neid so, ne?
Ja, ja. Und bei Sachen, die super positiv sind, die erwähnen wir aber auch einfach nicht. Also das ist dann so wie einer, der, weiß ich nicht, gemeinnützig irgendwas tut oder so, den müssten wir ja eigentlich total bestärken. Aber das machen wir häufig einfach nicht, ne? Und deswegen sind so Leute, die dann auch sich so eine Fake-Welt aufbauen, und interessanterweise auch gerade Leute, die nach außen hin für viele selbstbewusst wirken, die selbstsicher wirken und so, sind eigentlich ganz, ganz häufig Leute, die stark betroffen sind nach diesem Wunsch von Anerkennung und Zuspruch und so weiter. Und das liegt häufig daran, dass sie eigentlich zu wenig
Liebe bekommen haben,
eigentlich schon, ja.
Ja.
Also können wir zusammenfassen, der Teal and Orange Instagram Fake DJ, der wurde einfach ein bisschen zu wenig geliebt.
Naja, ich weiß nicht, ob man das so pauschalisieren kann.
Das war jetzt sehr, sehr brutal runtergebrochen.
Ja, das geht ja schon in die Tiefenpsychologie. Also du müsstest ja wirklich nach den Motiven forschen, warum das jemand macht, so, ne?
Also grundsätzlich ist es wohl so, dass der Mensch das in der DNA fest verankert hat, dass wir soziale Anerkennung wollen, weil wir sind keine Einzelgänger, auch wenn die FDP das gerne mal behauptet. Wir leben in Gruppen, in sozialen Gefügen. Das heißt, es ist für unser Überleben wichtig, dass wir in der Gruppe anerkannt und akzeptiert werden.
Ja.
Es war ja wirklich so, es gab Zeiten, wenn die Gruppe, wenn dein Dorf, wenn dein Stamm dich verstoßen hat, dann warst du tot. Du kannst alleine nicht überleben.
Ja.
Und daraus hat sich das so entwickelt. Jetzt haben wir Zeiten, wo man wahrscheinlich relativ gut alleine klarkommt und dann fehlt vielleicht auch irgendwie so ein soziales Gefüge, was positiv bestärkt und so, ne?
Ey Sinan, ich würde jetzt gerne das Thema wechseln.
Und hau raus, mach das.
Ja, und zwar würde ich gerne mit dir über Verschwörungstheorien sprechen.
Oha.
Weißt du noch, was du am 11. September 2001 gemacht hast?
Ja, weiß ich. Ja? Ziemlich genau.
Die meisten wissen, Menschen wissen
das. Das ist krass, ne?
Ja.
Das ist echt krass. Also ab einem gewissen Alter weiß das, glaube ich, jeder. Ich weiß gar nicht mehr, ich war 16. Ich war 16, genau. Es fing ja morgens, also unsere Zeit morgens, habe ich die Meldung, Moment, nee, das müsste doch so mittags
sein. Das war
bei
vormittags,
ne?
Ja, es war so 11 Uhr, halb 11 oder, nee, 10 Uhr irgendwas, 10.15 Uhr oder so. Ja.
Aber welche Zeit jetzt?
Deutsche Zeit, und bis das hier so, du hast recht.
Nee. Das war dort also früh morgens, glaube ich. Das müssen wir jetzt kurz rausfinden.
Ja.
Weil, also ich meine, dass das hier so mittags angefangen hat.
Ja, nee, dann war es doch so 10 Uhr irgendwas. Fing das hier, war das deutsche Zeit, wo es passiert ist. Und bis das in den Nachrichten kam, halbe Stunde später.
Weil die sind ja 6 Stunden voraus, also vor uns.
Das war morgens, 8 Uhr oder so ist es passiert.
Ja, aber wenn es 8 Uhr war, dann.
Das kann nicht sein, dann muss es ja 2 Uhr hier gewesen sein.
Dann war es schon 14 Uhr. Ah. Jetzt find mal heraus, wann das war.
Okay.
Das müssen wir kurz recherchieren, so viel Zeit muss sein. Ich weiß auf jeden Fall, dass so die ersten Meldungen reinkamen und ich hatte Basketballtraining und ich bin dann hier zu, Basketballtraining war immer nachmittags, so 16, 17 Uhr oder so, dann bin ich dahin und alle waren da, außer der Trainer.
Ja.
Also alle Jungs und, wir waren nur Jungs. Alle Jungs waren da, wir haben angefangen zu spielen und so. Und irgendwie der Trainer kam nicht. Was ist das denn? Der Trainer kommt doch immer, dann haben wir halt gezockt so. Und dann kam der echt so 3 Stunden oder 2 Stunden zu spät und meinte dann, sorry, ich konnte nicht vom Fernseher weg, da ist was ganz krass passiert. Und wir so, ja, wissen wir hatten aber Training. Wir konnten das halt noch gar nicht so richtig einordnen. Ne? Wir waren 16 und wir wollten halt Basketball zocken, das war wichtiger. Und für unseren Trainer war das tatsächlich, der hat natürlich die Tragweite direkt eher geblickt und kam dann halt nicht. Es war auch nicht die Zeit jetzt von Smartphone und Co., dass er irgendwie in eine WhatsApp-Gruppe schreiben konnte, so hier später oder so, sondern das war halt einfach, kam dann nicht. Ja, das war's. Hast du rausgefunden, wann, um wie viel Uhr das?
Ja, also 9:15 und 9:03 Ortszeit. Das heißt, hier war es dann ungefähr 15 Uhr, ne?
Ja, genau.
Und das deckt sich auch.
Nachmittag, ja.
Genau, ich hatte damals Berufsschule, also ich habe noch eine Ausbildung gemacht damals, bin zurückgefahren und habe das auf der Autobahn im Radio gehört. Genau, so war das bei mir. Und dann, den Verlauf kennt man ja, was dann passiert ist. Aber ich wollte jetzt mit dir über Verschwörungstheorien sprechen. Und es hat ja auch nicht allzu lange gedauert, nach dem 11. September damals. Und da kamen dann relativ schnell so Verschwörungstheorien aus. Ne? Also das World Trade Center sei gesprengt worden und Inside Job. Und da gab es dann auch so auf YouTube, war das YouTube? YouTube gab es noch gar nicht, 2001. Es gab so Filme im Internet, die haben...
Ja, also ich habe das tatsächlich alles, diese ganzen Filmchen, also ich habe das Jahre später erst mitbekommen. Ja. Also... Das gab es wahrscheinlich relativ schnell, aber ich glaube, so dieser Peak an Verschwörungstheorien, das hat es kam sehr verzögert, weil, wie du ja sagtest, zu der Zeit war das noch nicht so krass mit Social Media und YouTube und so. Das heißt, erst Social Media und YouTube und Twitter und weiß nicht, die ganzen, wie sie alle heißen, haben diese Theorien erst so richtig befeuert, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also gab es noch so ein paar merkwürdige Nachrichten. Man hätte dann irgendwie auf dem Schutthaufen von World Trade dann am selben Tag noch den Personalausweis des einen Terroristen gefunden und all
ja,
sowas. Ne?
Ja.
Und ich meine auch, die Amerikaner waren dann auch relativ schnell und haben da irgendwas weggebombt dann in Afghanistan oder so. Ne?
Das hat mich tatsächlich auch relativ
Tag später oder so.
So beeindruckt. Also irgendwie die Vergeltung ging so schnell, wo man sich fragt, wow, die Recherche ging aber flott.
Ja,
die sind
genau.
Kurz darauf sind die ja quasi in den Krieg gezogen. Also.
Ja, alles so Indizien, die so eine Verschwörungstheorie auf jeden Fall befeuern. Ne?
Und, auf jeden Fall, ja.
Wie ist das denn bei dir? Also meinst du denn, dass das eine Verschwörungstheorie ist, also mit dem 11. September, dass da irgendwie was gedreht wurde, um Kriege anzufangen? Oder hältst du das alles für Quatsch?
Ja, Moment, also du hast also gerade gefragt, ob das eine, also das eine, halte ich das für eine Verschwörungstheorie? Also das ist alles Quatsch oder ist das wirklich ein Inside-Job, ne?
Ja.
Genau. Ja, also, was ich schon mal ausschließen möchte, ist, dass das alles so komplett von denen da oben gesteuert ist. Ja, diese Theorie ist immer so gar nicht haltbar irgendwie, weil das ist immer so, ich glaube, man überschätzt teilweise die Mächte, die Mächtigen, die Menschen mit Geld und so, dass man.
Das aber es gab ja schon mal so ein paar False Flag Aktionen, ne? Also False Flag,
wenn ja, also ja, so unter falscher Flagge eine Mission starten, um gewisse Reaktionen hervorzurufen, damit man dann irgendwie eine Begründung hat, in Krieg ziehen zu können oder irgendwas.
Genau, ne? Also die Deutschen 1939 haben so getan, als hätten die Polen irgendwie da an der Grenze was gemacht, ne?
Ja, genau, das ist ja die berühmteste Rede, so seit 5 Uhr irgendwas wird zurückgeschossen.
Genau.
Zurück ist ja das Wort dafür, das heißt, die hätten zuerst geschossen. Ja.
Genau, oder da gab es beim ersten Irakkrieg, gab es ja auch, da hätten die Iraker...
Massenvernichtungswaffen gefunden, die es nicht gab.
Beim ersten Irakkrieg, ja, da sind die doch in Kuwait und hätten da irgendwie im Krankenhaus, hätten die Babys da drin umgebracht.
Ach, ja, genau.
So ging das damals. Also False Flag, war auch alles inszeniert. Mhm. Und jetzt könnte man ja denken, 11. September auch Inszenierung, damit damals George Bush Krieg anfangen kann. So, ne?
Ja. Ja, also ich muss sagen, bei dem ganzen Thema, ich finde es schwer, mich da so eindeutig zu positionieren. Ich bin komplett weg davon, wie gesagt, dass das von denen da oben so gesteuert ist, weil so gut, glaube ich, kann man nichts steuern. Aber dass die Amis natürlich auch lange Zeit gemeinsame Sache mit Al-Qaida gemacht haben, also ist ja kein Geheimnis. Also dass sie irgendwie immer so, dass sie so ein Fähnchen im Wind sind. Also teilweise sogar, ne, die dann später zu Terroristen wurden, in dem ersten Krieg irgendwie mit Waffen beliefert haben, das ist ja alles bekannt.
Ja,
ne?
Ja. Oder Kuba, ne? Dass sie da versucht haben, Kriege anzuholen. Das gibt es ja mittlerweile es gibt ja auch Verschwörungstheorien, genau. Die sind belegt worden im Nachhinein, haben sich als wahr herausgestellt.
Ja. Nur, ja, also ich glaube auch, das ist viel, was die offizielle Verschwörungstheorie ist ja, die Amis haben es quasi komplett selbst gemacht. Ja.
Genau.
Also so
ja.
Selber in die Luft gesprengt und so. Und ich glaube, so dilettantisch machst du das gar nicht, wenn du das machen willst, weil du musst gar nicht deinen eigenen Tower in die Luft sprengen, sondern du musst im schlimmsten Fall musst du einfach nur einmal wegschauen, das reicht ja schon. Also das heißt, wenn du kriegst vielleicht mit, dass da Terroristen gerade was planen und du gehst deinem Job halt nicht so ganz nach. Du gehst so zu 99%, aber du lässt mal so 1% durchsickern, weil du vielleicht denkst, ja gut, wenn jetzt was Schlimmes passiert, dann passiert halt, dann haben wir aber auch viele Optionen offen. Ne? So, das ist für mich jetzt nämlich noch nicht so, ich habe es selber gemacht. Aber ich weiß ganz genau, es kann für mich positive Auswirkungen haben, wenn ich es zulasse. So, das ist für mich halt noch keine richtige Verschwörungstheorie, sondern das ist teilweise leider bitter traurige Politik, die so gemacht wird.
Ja.
Ja.
So Geheimdienstpolitik, ne?
Genau.
Es gibt ja zahlreiche Verschwörungstheorien. Ich fand nochmal, so ganz populär ist ja Mondlandung. Was
Boah,
meinst du?
Krieg ich's kotzen.
Also waren wir auf dem Mond?
Ja, natürlich.
Gut, dass du drüber geschaut hast.
Also das, die regt mich tatsächlich natürlich als Naturwissenschaftler richtig krass auf,
ja,
weil die wirklich so doof ist. Also es gibt halt so ein paar Sachen, die kannst du nicht faken. Also ich finde das auch so albern, dann über das Video zu analysieren. Das interessiert mich gar nicht, weil du kannst relativ genau sagen, von wo Radiowellen herkommen. Ja, die lassen sich orten. So. Und die Russen haben mitgehört. Die konnten die Funksprüche der Apollo-Missionen und so, die konnten das hören. Und die waren halt da. Also die Funksprüche, die kannst du nicht aus Amerika so faken, als würden sie vom Mond kommen. Das geht nicht.
Das ist auch, ne? Also ich habe so zwei Sachen, die mich dazu verleiten, auf jeden Fall zu glauben, dass sie auf dem Mond waren. Das ist die eine Sache. Also wenn die Amerikaner nicht da gewesen wären, hätten die Russen das sofort bekannt gemacht. Ne? Also die hätten damals
geblickt. Die hätten gesagt, ey, Moment mal.
Sofort. Vor allem im Kalten Krieg. Die hätten gesagt, Leute, was die Amis da gerade machen, ist fake. Ja, aber das haben sie halt nicht gemacht. Ne?
Ja. Jetzt kommt natürlich die doppelte Verschwörungstheorie. Die Russen stecken mit den Amis unter einer Decke. Das ist halt das große Problem. Ne? Du kannst, das ist so ein bisschen wie mit Leuten über Gott argumentieren. Die können halt immer noch ein Kaninchen aus dem Hut zaubern. Ne?
Ja gut, das ist Verschwörungstheorie per se. Ne? Also das liegt in der Natur, sagt, die kannst du halt immer noch irgendwie umdrehen.
Du kannst halt immer noch sagen, so, ja, pass auf, das ist die nächste Ebene.
Genau, also und da gibt es noch die zweite Sache. Es gibt ja so einen Spiegel da auf dem Mond. Ne? Also
ja,
die,
ja, genau.
Haben irgendwann mal einen Spiegel da gelassen und
du kannst beim Laser drauf ballern und du siehst, dass es wiederkommt.
Kannst sogar von theoretisch, wenn du einen guten Laser hast, von zu Hause aus machen. Also der Standpunkt von diesem Laser ist bekannt, von diesem Spiegel ist bekannt. Und dann kannst du die Laufzeit messen, wie lange das Licht braucht, bis es wieder bei dir ist. Und das passt.
Du kannst halt beweisen, da ist ein Spiegel und so ein Spiegel entsteht halt nicht einfach mal per Zufall auf dem Mond.
Wobei, da hätte man auch sagen können, die waren vielleicht nicht bei der ersten Mondmission auf dem Mond, sondern haben den Spiegel da vielleicht erst bei der zweiten oder dritten da hingebracht, irgendwie sowas. Ne? Aber
gut.
Ja, ich glaube, die waren auch beim ersten Mal.
Ja, aber und dann kommt für mich noch ein dritter Punkt hinzu, das ist wieder der logistische Aufwand. Bei der NASA arbeiten, ich weiß es nicht, zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch schon über 1000 Leute. Und
zu dem Zeitpunkt, ja, also die Mondmission, da haben auch wohl 40.000 Leute dran gearbeitet.
Sogar das, ja?
Ja, das war das ist ein Riesenprojekt gewesen.
Jetzt wollte ich gerade was sagen. Und hätte mich beinahe selbst in die Pfanne gehauen. Und zwar wollte ich sagen, du kannst ja gar nichts machen, was so viele wissen, ne?
Ja.
Ohne dass es raussickert. Und dann musste ich immer ganz kurz überlegen und dachte so, wie viele Leute wussten eigentlich, dass in den Diesel Schummelsoftware drin ist?
Ja.
Die hat ja auch nicht einer programmiert.
Ja. Diese Diesel-Sache, das ist noch eine Sache. Also die Firmenleiter bei VW, also die hohen Chefs sagen ja, wir wussten da nichts von, das hat irgendjemand immer gemacht, aus so einer unteren Abteilung, also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die das
wie kriegen die eigentlich Autos zusammengebaut, wenn das so läuft?
Ich meine, es ist ja mal so, ey, hier bei uns in der Firma herrschen flache Hierarchien, ne? Das ist ja mal so ein in der Bewerbung steht das immer, Stellenbeschreibung. Aber ich kann dir garantieren, in so einer Firma bei VW, da ist nichts flache Hierarchie. Da sagt dir immer einer über dir, was du machen musst. Und ganz am Ende steht da der Chef, ne? Ich meine, ich glaube, die sind auch hier, der Winterkorn ist auch, glaube ich, jetzt angeklagt und so, ne?
Ja.
Ja, egal. Andere Sache. Eine Sache gibt's noch. JFK.
JFK, ja. Was ist denn da die Verschwörungstheorie? Das weiß ich gar nicht. Also ich weiß, dass er erschossen
wurde. Lee Harvey Oswald als Einzeltäter soll JFK erschossen haben.
Okay.
Und die Theorie ist, dass er das gar nicht alleine gewesen sein kann. Irgendwie wurden da ja 5 Schüsse abgegeben in 3 Sekunden und all solche Sachen halt.
Ja, okay, nee, da muss ich gestehen, die ist so anscheinend so, die ist so tatsächlich an mir vorbeigegangen. Also,
okay. Da muss man den Film gucken mit, wie heißt der noch? Kevin Costner? Ja,
JFK. Okay.
Ja,
müsste ich mal gucken. Okay, und wenn das jetzt eine Verschwörungstheorie ist, also zu sagen, so es kann gar nicht der eine Einzeltäter gewesen sein, was wäre dann die Theorie? Politische Gegner, die das machen oder warum?
Genau,
oder
also JFK war tot, ne? Und dann ist ja Lyndon B. Johnson Präsident geworden. Und der hat eine ganz, der hat die Vietnam-Politik geändert. Der ist da ja richtig reinmarschiert dann, glaube ich, ne?
Ja. Ach so. Ah, okay. Das ist so die Motivation, ja.
Die Motivation gewesen. Und erst danach, Nixon hat dann aufgehört mit dem Vietnamkrieg. Aber also die Motivation war halt dann, die Politik von JFK wurde dann auch de facto geändert mit dem neuen Präsidenten. Ne?
Ich glaube, man ist tatsächlich, also diese Verschwörungstheorie taucht nicht in meiner Top 5 Verschwörungstheorien, die ich mitbekommen habe, auf. Ich finde sie auch, also ich weiß gar nicht, wie man sich so da so reinstürzen kann, weil ich frage mich immer so, was hat das eigentlich für eine Relevanz für mich? Also selbst wenn ich jetzt überlege, die USA hätten 9/11 selber inszeniert, so. Mhm. Dann könnte ich jetzt voll mich aufregen und sagen so, boah, krass, die haben uns alle betrogen und so. Oder ich denke mir so, ja, pf, keine Ahnung. Und jetzt? Also.
Naja, also mich faszinieren Verschwörungstheorien schon so ein bisschen, weil die ja, also so, vor allem, wenn die aus der Politik irgendwie kommen, dann haben die ja schon einen Einfluss, ne, auf dein Leben. Also,
okay, ja.
Also
ja.
Wie jetzt im Fall von JFK hat sich die Politik für die Amerikaner geändert. Auf einmal mussten da alle Leute da nach Vietnam in Krieg und so, haben sie noch mehr Leute hingeschickt. Und das hat ja schon dann irgendwie Auswirkungen. Und es gibt so ein paar Theorien, wo ich sage, das ist vollkommener Quatsch, also die meisten. Aber es gibt so ein paar, wo ich sage, da könnte ein Funken Wahrheit dran sein. Also da könnte irgendwas, stimmt da nicht so, ne?
Okay, aber
also beim 11. September, um nochmal zurückzukommen, ja. Ich glaube auch nicht, dass das ein Inside-Job war oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da bestimmte Sachen einfach entweder falsch erfahren haben oder gar nicht erfahren haben auch. Einfach aus sicherheitstechnischen Gründen. Also du kennst ja noch hier, wann war das, vor 2 Jahren, wo unser Innenminister de Maizière gesagt hat, ja, also die Antwort würde jetzt die Bevölkerung verunsichern. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.
Das ist eine super Antwort.
Genau.
Hey, hier so. Sebastian, ganz ehrlich, ne? Also ich könnte jetzt auch sagen, aber das würde dich unheimlich in Panik versetzen.
Ja,
yes. Bist du jetzt, ich hoffe, du bist jetzt einfach beruhigt, ich werde es dir nicht sagen.
Alter, dann kann man sowas machen, ne? Also das kriegt die, also
ich sag dir das, du kannst heute gut schlafen, ja, aber auch nur, weil ich dir nicht alles sage. Ja. Ach, keine Ahnung, ich finde das, war mit diesen Verschwörungstheorien, ich finde das immer so sau schwierig, weil da sind so viele Ebenen und was mir dann häufig entgegen, ich habe mich tatsächlich auch schon mal mit einem auseinandergesetzt, der mir immer weiter erklären wollte, dass 9/11 ein Inside-Job war. Mhm. Und ich habe dann irgendwann einfach gesagt so, ja, ich bin jetzt der Doofe der offiziellen Schilderung glaubt. Was verlangst du jetzt von mir, dass ich jetzt der Doofe werde, der Verschwörungstheorie glaubt? Also ich verstehe gar nicht, also so für den Verschwörungstheoretiker ist ja klar, er kann der offiziellen Meinung nicht glauben.
Ja.
So, aber genauso hat er ja gar keine besseren Beweise. Er hat ja allenfalls andere Beweise, aus seiner Sicht, ne, dass man was anderes glauben soll.
Ja.
So, aber was ich dann nicht verstanden habe, ist, also wenn ich dem einen nicht glaube, warum dann dem anderen? Also wenn, dann würde ich ja übergehen, ja, und sagen, ich glaube halt gar nichts.
Ja. Ja, genau, also das ist halt das Problem. Also nochmal hier auf JFK, das wird bis heute untersucht, ne? Also es gibt immer noch neue Studien und dann gibt es manche Universitäten, die das mit ihren Studenten als Semesterarbeit machen, dann wird das nochmal untersucht, alles und so. Das gibt es bis heute, ne? Und dann, es gab auch damals die Warren-Kommission, die hat dann 2 Jahre lang irgendwie geforscht an dem JFK-Attentat und dann einen Bericht veröffentlicht und der musste hinterher widerrufen werden. Das Problem ist dann, wenn so eine Verschwörung aufgedeckt werden soll, wer soll die denn überhaupt aufdecken? Ne? Also ja, wenn die Verschwörer meistens, da selber dran rumdoktoren, alle aufdecken, ist halt blöd. Ne?
So wie, aber merkst du, in was für ein Problem du da gerätst?
Ja.
Weil du kriegst die Sache gar nicht gelöst. Jetzt
du kriegst die Sache nicht gelöst, ja.
Jetzt stell dir vor, die 9/11, also 11. September, Leute, kriegen alle überzeugt, das war ein Inside-Job. Mhm. Ja? Also die Mehrheit, also sagen wir wirklich mal jetzt so 95% der Leute, sagt jetzt, das war ganz klar ein Inside-Job, wir haben diese Beweise. So. Dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis einer ankommt und sagt, ey Leute, ich habe mal recherchiert, ne? Das war Al-Qaida. Mhm. Es ist unglaublich. Wir dachten die ganze Zeit, das wäre ein Inside-Job, aber es war Al-Qaida. Also wo ist denn da der Unterschied, ne? Denn alle rennen auf die eine Seite, dann rennen alle auf die andere Seite.
Genau, ja. Ist halt schwierig, ne?
Also du kommst, ich weiß nicht, du kannst... Du kannst halt alles Mögliche, solange du keine so richtigen Beweise hast, kannst du alles Mögliche anzweifeln. Aber dann auf jeden Fall etwas anderes dadurch automatisch zu glauben, halte ich für total naiv. Also du darfst gerne zweifeln. Ne?
Hast du das mitgekriegt mit den NSU-Ermittlungsakten? Die wurden jetzt für 110 Jahre unter Verschluss gehalten. Also eingestuft, ne?
What?
Ja, also die Öffentlichkeit darf da 110 Jahre, werden jetzt erstmal weggesperrt. Aus Sicherheitsgründen, ne? Also das darf die Bevölkerung halt nicht erfahren, was da passiert ist.
Weil der Inhalt uns beunruhigen könnte?
Inhalt uns beunruhigen könnte, genau. Ja. Okay. Also das Worst Case ist ja immer, wenn die Bürger das Vertrauen in die Regierung verlieren, ne?
Ja, so Aktionen dann, könnten gut dazu führen.
Genau, dann hast du immer so Anarchie, solche blöden Sachen wie Anarchie und so und dann ist immer, ganz doof, immer doof. Und deswegen versuchen die dann immer irgendwas wegzu... Gut, ich würde sagen, das Thema mal durch.
Soll ich mein nächstes Thema mal anschneiden? Ja. Okay, pass auf. Das ist jetzt auch wieder, es ist ein großes Thema, es steckt auch eine große Theorie von mir dahinter. Also, wir halten mal ganz kurz den Ist-Zustand fest. Wir bewegen uns gerade in einer Klimakrise. Da kann man jetzt dran zweifeln oder nicht, ob das jetzt menschengemacht ist oder nicht, spielt eigentlich erstmal für mich jetzt keine Rolle. Denn ich glaube, dass sich das Klima ändert, das zweifelt man nicht an, oder?
Das sagen nur an. 99,9% aller Wissenschaftler sagen das, außer 100 Lungenärzte, die sind der Meinung.
Wir haben 100 Lungenärzte gefragt. Nee, aber also das, nur um das nochmal klarzustellen, also das Klima verändert sich, darüber besteht auch gar kein Zweifel. Ja. Es geht nur manchmal darum, wie groß ist die Auswirkung des Menschen, der Menschen gemacht hat. Aber das ist mir völlig egal. Also die Welt verändert sich und ich denke auch, dass das ein großer Beitrag dazu wir Menschen einfach sind. Das ist also einmal die Industrialisierung, ne? Dass wir angefangen haben, Dampfmaschine, Industrie aufzubauen.
Da brauchst du gar nicht so drum rumrudern, das ist der Mensch einfach. Also du kannst natürlich sagen, irgendwie 20% vom CO2-Ausstoß kommt durch die Landwirtschaft. Aber das ist ja auch menschgemacht, ne? Also wir machen ja diese Massentierzucht und so weiter und so fort.
Ja gut, ich will nur nicht den einen oder anderen Skeptiker jetzt schon vergrauen, weil meine These letztlich auf was ganz anderes hinauszielt, darauf abzielt. So, jetzt haben wir so einen Zustand, der scheint kritisch, und wir haben eine Gegenbewegung. Wir haben Fridays for Future, ganz viele Jugendliche um die Welt herum, die sich engagieren und sagen, wir müssen doch was tun und so geht's nicht weiter und so weiter und so fort. Und jetzt gibt es ja noch ganz viele, die auch so sagen, jeder Einzelne könne ja was tun. Ja, also so du, ich, keine Ahnung, ich esse jetzt einmal die Woche weniger Fleisch und kaufe statt, weiß ich nicht, dem und dem Produkt kaufe ich jetzt das Produkt, weil da steht Bio drauf und so weiter und so fort. Ne? Also es gibt ja so eigene Konsumverhalten, die wir anpassen können, um etwas zu tun. So, zumindest ist so der allgemeine Tenor. Würdest du das so bestätigen?
Ja, auf jeden Fall, klar.
So, und meine Theorie ist, dass dieses eigene Konsumverhalten, dass das gar nichts ändern wird. Und zwar folgendes Problem. Also ich möchte das mal anhand eines Beispiels machen. Du kennst ja Nestle und du kennst die Kapselkaffee-Dinger, diese kleinen Kapselkaffees. Ne? Mhm. So, das hat Nestle vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wann die auf den Markt gekommen sind, spielt auch keine Rolle. Irgendwann haben die sich so gedacht, die Leute trinken gern Kaffee. Wie können wir eigentlich den Kaffee teurer verkaufen, indem wir ihn kleiner portionieren und wir packen den in so ganz kleine, also das sind ja so Plastikdinger aus, ich glaube sogar Alu, ne?
Ja, ich glaube schon.
So Alu-Kapseln. Das produziert ganz, ganz, ganz viel Müll und hat aber für Nestle den schönen Effekt, dass sie erstens können sie ganz viel verschiedene Flavored Coffees verkaufen. Also das Kaffeesortiment ist dadurch ja extrem in die Breite gegangen. Früher konntest du einfach nur Kaffeepulver verkaufen, jetzt kannst du 1000 verschiedene Kapseln verkaufen. So, Hinzu kommt, dass sie Maschinen verkaufen können, die diese Kapseln ja fressen. Also du kannst jetzt, weiß nicht, kleine Kapselkaffeemaschinen, große Kapselkaffeemaschinen und so weiter und so fort. Also für die ist so ein feuchter Traum wahr geworden. Ne? Die konnten jetzt mit dem Produkt Kaffee viel, viel mehr verkaufen. Die Leute können rundherum nicht nur den Kaffee konsumieren, sondern auch Maschinen und so weiter und so fort. Und so jetzt kam in den letzten Jahren so ein bisschen auf, das Ding ist nicht so, also dieses Ganze mit den Kapseln und so, das ist nicht so richtig nicht so ganz umweltfreundlich. Das produziert ganz viel Müll. Und jetzt gibt es einige Stimmen, die sagen, ja, man sollte diesen Kapselkaffee nicht mehr kaufen. So. Und ich frage mich, Nestle kennt doch ihre, also die wissen doch, wie die Menschen kaufen. Die wissen, wie viel gerade gekauft wird, die kennen die Stimmungen, die werden auch Studien dazu führen. Das heißt, die werden relativ genau wissen können, wie lange können die diesen Kapselkaffeemarkt jetzt noch aufrechterhalten. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, würde ich dir zustimmen.
Ne, das ist so, die sind ja nicht überrascht. Also die wachen ja nicht irgendwann morgens auf und sagen so, oh mein Gott, es kauft keiner mehr diese Kapselkaffeemaschinen-Dinger plus die Kapseln. Jetzt sind wir pleite. Das passiert ja nicht.
Nein, nein.
Das heißt, die wissen exakt, so, die sitzen dann da und sagen sich, okay, das geht vielleicht noch 5 Jahre. So, das heißt, was machst du denn, wenn du das weißt? Du überlegst dir doch schon das nächste Produkt.
Ja, auf jeden Fall.
Du hast in der Schublade schon den Plan für danach.
Wenn du ein gutes Unternehmen bist, ja, hast du.
Ja, wenn du ein gutes Unternehmen bist, hast du das. So, und jetzt kommt das große Problem. Wir können uns als Konsumenten anstrengen, wie wir wollen. Die Industrie ist immer einen Schritt voraus. Immer.
Okay.
Die wissen, wir passen bald unser Konsumverhalten an und haben schon das passende Produkt dafür in den Regalen, in der Schublade. Dann bauen die das. Was wir machen ist, wir kaufen etwas Neues. Mit dem Gedanken, wir tun etwas Gutes. Wir haben jetzt unser Konsumverhalten verändert. Bis dann ein paar Jahre später rauskommt, war doch nicht so gut, lassen wir das. Dann kommt eine Firma und sagt, hey, ihr wollt das lassen, ihr habt hier so einen neuen Zeitgeist, wir haben da ein neues Produkt für euch. Und das Spielchen geht immer so weiter, das siehst du auch bei so Autos.
Aber das verstehe ich, da muss ich mal einhaken, das verstehe ich nicht. Aber der Gesetzgeber muss ja einfach dann da einschreiten und sagen, das neue Produkt, was ihr baut, das muss klimafreundlich sein.
Ja, aber genau das passiert ja nicht.
Genau, es ist nicht Nestlé unter Schuld, sondern eigentlich ist ja der Gesetzgeber, die Politik ist ja schuld.
Genau, die Regierung will da gar nichts dran ändern, weil wir komplett in diesem System gefangen sind, dass wir letztlich die Wirtschaft am Laufen halten müssen.
Ja.
Wir müssen mehr produzieren, wir müssen mehr kaufen, immer. Das ist unser
Grundtenor,
ist Wachstum. Und das wird nicht funktionieren. Deswegen finde ich es halt so ein bisschen ernüchternd, wenn man drüber nachdenkt, dass uns auch immer so eingeredet wird. Als Konsument hättest du so eine Macht. Du würdest jetzt, du musst ja nur dein Konsumverhalten ändern und dann würde es besser werden. Das sagt ja auch immer die Wirtschaft, ne?
Ja, das ist ja nicht so leicht. Also du kannst ja auch nicht, also du fliegst ja auch nicht in der Regel aus Spaß von A nach B, sondern du fliegst von A nach B, weil du es musst, ne?
Richtig.
Genau, und da kannst du ja kaum was wegsparen. Also, ne? Du kannst vielleicht...
Ich komme auch zu dem Ergebnis am Ende, dass du da gar nicht wirklich was dran ändern kannst.
Ja, genau. Also Wachstum ist wichtig halt, sonst geht es den Menschen schlechter in Deutschland. Und das ist voll der Gegensatz zu den Politikern. Die müssen ja zusehen, dass es den Leuten besser geht. Sonst werden die auch gar nicht wiedergewählt. Ne? Wenn du als Politiker irgendwie mal Gesetze machst, wo es den Leuten hinterher schlechter geht, Hashtag Schröder, Agenda 2010, ja, dann bist du weg vom Fenster danach. Also, dann wählt dich dann keiner mehr. Ne? Haben wir ja gesehen. Aber manchmal gibt es einen Politiker, der macht es dann halt oder eine Partei, aber da kriegst du voll auf die Fresse für. Und aber das passiert jetzt im Jahr 2019 passiert das gar nicht mehr. Die machen eigentlich nur noch Politik, damit es den Menschen besser geht, damit man wiedergewählt wird, damit die weiterhin an der Macht bleiben sozusagen.
Und aber jetzt, du merkst ja, wie paradox das ist, weil die Menschen, wenn wir Pech haben, wird es uns allen halt gar nicht besser gehen. Ne? Das ist ja ein vermeintliches Bessergehen.
Ja,
ne?
das ist wieder das Problem, was wir haben. Wir denken immer nur in Legislaturperioden. Also wir machen immer nur Gesetze bis zur nächsten Wahl. Das hört man ja ganz oft. Hier zum Beispiel bei der Maut gab es das ja jetzt auch. Der Scheuer wollte das noch schnell einführen vor der nächsten Bundestagswahl. Also vor, das deswegen hat er so alles übers Knie gebrochen und ist ihm jetzt alles auf die Füße gefallen. Ne? Aber ja. Es wird immer nur bis zur nächsten Wahl gedacht. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, und nochmal allgemein zu diesem Umweltschutzding ist ja jetzt, die Bundesregierung hat da ja ein Klimaschutzprogramm auferlegt und das ist ja sehr minimalistisch ausgefallen. Und also da hieß es ja auch immer, wir müssen was fürs Klima tun und wir müssen aber gleichzeitig zusehen, dass die Wirtschaft nicht einbricht oder einen Knick kriegt oder so. Und das funktioniert ja schon mal nicht. Das ist ja wie Feuer und Wasser, ne?
Und das ist, ja genau,
und also mein Gefühl ist jetzt,
wir kommen da nicht raus.
Wir kommen da nicht raus. Also das, was sie jetzt für die Umwelt getan haben, ist meiner Meinung nach mehr so Alibi. Also wir haben was getan, damit man jetzt was zum Vorweisen hat, ne? Damit die Bevölkerung ruhig ist. Aber de facto hat das überhaupt null Auswirkungen, also minimalistische Auswirkungen, also keinen Effekt. Ne? Und eigentlich müsste man richtig einen krassen Schritt machen. Zum Beispiel, also man müsste Tempolimit einführen auf der Autobahn. Der Benzinpreis müsste tatsächlich verdoppelt werden, damit diese Sonntagsfahrten aufhören und sowas alles. Ne?
Dann, ja, und dass die Automobilindustrie auch genötigt ist, sparsame Autos zu bauen und so, das passiert ja alles nicht.
Genau, die Automobilindustrie müsste genötigt werden. Na gut, dann fallen Arbeitsplätze weg, deswegen passiert es nicht. Oder das Fleisch müsste viermal so teuer werden, wie jetzt ist. Dann und so solche Sachen halt. Ne? Wenn du das machst, dann kriegst du die Kurve hin zu den Klimazielen. Ja? Aber deine Wirtschaft bricht um, keine Ahnung, 10% ein oder so. Und deswegen wird das nicht passieren.
Ja, und ich sag dir halt, wie es aktuell halt eher ist. Wir haben so eine Grundstimmung. Wir müssen was ändern. Ja, zum Beispiel jetzt Automobilindustrie. Du kannst mir nicht erzählen, dass die Automobilindustrie wirklich traurig darüber ist, dass jetzt Diesel und Benziner, Verbrennungsmotoren grundsätzlich einen schlechten Ruf haben. Da sind die gar nicht traurig drüber, denn das ist für die ein Lottogewinn. Die wissen nämlich jetzt, geil, jetzt ist es gerade so richtig knapp. Jetzt können wir den allen, die eigentlich gerade noch funktionierende Autos haben, können wir Elektrofahrzeuge verkaufen. Dass das total bescheuert ist, die komplette Flotte, die bestehende Flotte an Verbrennungsmotoren einfach jetzt mit neuen, also ne, du schmeißt die, was machst du mit dem ganzen alten Zeug? Du gibst das, du wirst das dann billig verkaufen ins restliche, also ins Ausland und so weiter und so fort. Aber im Grunde ist das total bescheuert. Du produzierst total viel Müll. Und die Industrie freut sich ja, weil sie mehr produzieren kann, wir mehr kaufen können. Ja. Und da ist genau der Fehler. Du hast immer irgendwie so einen Gedanken, wir müssten irgendwie mal was verändern. Und die Industrie überlegt sich, das muss sie, so funktioniert unser ganzes Wirtschaftssystem, überlegt sich einfach nur Lösungen, die am Ende aber bedeuten, mehr kaufen.
Ja.
Mehr kaufen. Mehr wegschmeißen.
Ja.
Und das ist so, ne, die FDP spricht dann auch gerne von Lebensqualität, was auch immer viel Konsum und Produkte zu besitzen mit Qualität an Leben haben, weiß ich nicht. Da könnte man vielleicht auch mal drüber streiten. Aber ich glaube, wir kommen aus dieser ganzen Schiene gar nicht raus. Dann könntest du jetzt sagen, wenn Deutschland das jetzt hinkriegt, dann macht es die restliche Welt nicht und dann fängt wieder hier Ellbogengesellschaft beziehungsweise Neid an. Ja, aber wenn jetzt der Chinese demnächst die super coolen Autos fährt, ich will auch meine coolen Autos fahren. Und meine Theorie ist, wir können als Konsumenten machen, was wir wollen. Das ganze Zahnradsystem läuft aktuell weltweit und daran können wir nichts ändern. Das ist so, als würden wir so kleine Zahnstocher in so ein riesiges Zahnrad werfen. Ja. Das rollt weiter. Ich glaube, es wird einfach, die Lebensqualität auf der Erde wird insgesamt schlechter.
Ja.
Und irgendwann werden uns krasse Ernteausfälle, krasse Flüchtlingsbewegungen aufgrund von Klimaveränderungen einholen.
Die Thematik ist so ultra komplex. Ne? Also wir können das ja immer, wir können ja ranzoomen und können sagen, das Problem existiert nur in Deutschland. Ja?
Ja.
Da kann man ein bisschen was machen. Ne? Aber das Problem ist ja global. Also die ganze Erde ist ja betroffen. Und in dem Moment, wo du rauszoomst und die ganze Erde als System betrachtest, ist das ultra komplex, weil du hast in jedem Land eigene Gesetze, eigene Regierungen. Also wir können hier CO2-Ausstoß um 30% sinken, aber gleichzeitig wächst der in den nächsten Jahren erstmal in irgendwelchen Entwicklungsländern, weil die noch auf dem Stand sind von 1920 sozusagen. Also wir haben hier die Industrialisierung schon komplett hinter uns, also durchgemacht. Ja, andere richtig. Länder, die machen die jetzt erst noch durch. Ne? Also du siehst das gerade jetzt.
Allein schon, wenn wir alles ändern, uns alle ändern, ne? Wir werden mehr Menschen. Wir werden immer noch mehr Menschen. Das hilft überhaupt
genau,
nicht.
Genau, wir werden immer noch mehr Menschen. Und also siehst du ja zum Beispiel jetzt hier in China und in Indien mega Smog und so weiter, weil die haben noch nicht mal Filter da irgendwie eingebaut in ihren Autos und in ihren Fabriken. Und die sind noch gar nicht so weit, ne? Und ich weiß nicht, also ich weiß auch nicht, ob man das Problem überhaupt lösen kann. Also wenn, dann kann man es irgendwie nur so über Vereinte Nationen oder so vielleicht lösen, dass sich alle Länder dazu verpflichten. Ne? Also gab es ja schon erste Versuche, Pariser Klimaabkommen. Aber dann steigen auch wieder Länder wie die USA steigen ja wieder aus nach ein paar Jahren und so, weil die weiter wachsen wollen.
Richtig. Wenn überhaupt würde das, also ich kann ja erklären, wie es funktionieren könnte. Mhm. Ja, es würde nur funktionieren, wenn wir einen weltweiten Hype, eine weltweite Bewegung, wie sie jetzt bei Fridays for Future so ein bisschen halt anfängt. Aber ich habe da keine Hoffnung tatsächlich.
Ich glaube, Hype ist aber nicht reicht nicht aus. Ich glaube, du brauchst Katastrophen. Du brauchst viele Todesopfer.
Und ja, aber daraus resultiert ja dann ein Hype, eine Bewegung. Ne? Und das glaube ich auch. Ich glaube auch, das müssen jetzt erstmal, müssen wir jetzt mal richtig dezimieren. Da müssen mal richtig Leute wegsterben und richtig, es müssen Inseln untergehen, richtig, ich weiß nicht, irgendwelche, ich meine, das ist den wahrscheinlich den AfD-Wählern auch egal, ob da irgendwie in den Malediven die Leute.
Das muss signifikant, müssen Leute sterben. Also es reicht nicht. Ja. Also jetzt sterben ja auch schon permanent Leute. Und zwar, sterben viele indirekt, ne? Also ich möchte nicht wissen, wie viele Leute in China zum Beispiel sterben an Lungenkrebs, weil die Luft da so schlecht ist, ne? Aber es ist
auch eine Verzögerung. Oder diese ganze, durch die Textilindustrie sind ja auch alle irgendwie, dann vergiften ihre eigenen Flüsse, weil wir, wobei das auch immer, ne, dieses, weil wir billig Klamotten haben wollen, ne?
Ja.
Das stimmt ja auch nicht, also die Firma macht halt das so, wie sie halt das machen möchte. So, du kannst auch nicht erwarten, dass der Kunde im Geschäft mit seinem Kauf einer Jeans die Produktion regelt. Das ist so absurd, in meiner Meinung nach, das so rumzudrehen.
Mir fällt da noch eine Sache ein zu diesen Naturkatastrophen, wenn man das mal weiterdenkt. Ne? Also wenn irgendwo eine Naturkatastrophe aufgrund des Klimas passiert, also zum Beispiel 5 Jahre Dürre oder so, ne? Oder also alle Ernten verbrennen, weil es zu heiß ist. Also Temperaturauswirkungen können wir direkt sehen schon. Dann fangen an, die Leute zu fliehen, ne? Also die verlassen dann ihre Heimat und gehen dahin, wo es besser ist, ne?
Genau.
Und dass wir jetzt so mal hier eine Flüchtlingswelle hatten seit 2015, weil in Syrien ein Krieg war, das ist nur ein ganz kleines Mini-Ding gewesen.
Das ist süß im Vergleich.
Wenn das so weitergeht, dann werden wir viele, viele Millionen Leute haben, die zu uns nach Europa kommen, vor allem nach Nordeuropa. Ja. Einfach, weil hier kannst du noch leben. Ne? Also hier ist das Gras noch grün und nicht verbrannt. Und
genau.
Und wie hilflos die Politik da einfach, also die können da auch nichts machen. Also die versuchen, die Grenzen abzuschotten mit Frontex und so, ne?
Und, ja, aber was willst du immer machen? Kennst du dieses Zombie-Apokalypsen-Spiel so am Handy? Du hast so eine Festung und dann laufen immer weiter Zombies da drauf und dann erschießt du die und so. Ja. Aber irgendwann türmen sich die Toten und die Zombies laufen einfach in deine Festung rein. Und ich wollte jetzt nicht so ein düsteres Bild zeichnen, aber ich kann mir vorstellen, selbst wenn du alle irgendwie da erschießt und draußen hältst, dann laufen die nachher über ihre eigenen Leichen übers Meer. Was soll's?
Jetzt kommen wir vielleicht zu meinem nächsten Thema. Können wir Überleitung machen. Das hat ja auch damit was zu tun. Also vielleicht sind wir so die letzte Generation oder die zweitletzte Generation, die noch hier so in so einem Studio sitzen kann und Podcast aufnehmen kann. Und wir können morgen in den Supermarkt gehen und uns alles kaufen, was wir wollen. Und vielleicht ist das ja, keine Ahnung, in 40, 50 Jahren ist das vielleicht vorbei. Da musst du schon um dein Essen kämpfen. So, ne? Kann ja sein. Ne? Also
kann sein, ja.
Mad Max lässt grüßen. Oder um deine Wasservorräte musst du bunkern und sowas alles, ne?
Ja, ja.
Ich wollte mit dir über das Älterwerden sprechen.
Okay.
Ja.
Hau raus.
Und zwar auch aus gegebenen Anlass. Ich habe nämlich heute Geburtstag.
Was? Heute
habe ich Geburtstag.
Ach, du hast heute Geburtstag? Heute Geburtstag. Oh Mann. Oh, jetzt tut mir leid. Ich bin ganz schlecht bei Geburtstagen. Herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank. Das kannst du auch nicht wissen, weil ich kein Facebook mehr habe. Und,
ich auch nicht. Dann kann man das nicht wissen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man kann es einfach nicht wissen, wenn man kein Facebook hat.
Also seitdem ich nicht mehr bei Facebook bin, ist die Anzahl der Geburtstagsgrüße und Wünsche um 95% zurückgegangen. Ja.
Ach ja, krass.
Ja, aber ich wollte mit dir über das Älterwerden sprechen. Also ich bin jetzt, mache ich auch kein Geheimnis raus, ich bin 39 Jahre jetzt alt so und dann nächstes Jahr wird man ja schon 40. Und irgendwie jedes Mal, wenn du so eine Dekade wieder vorangeschritten bist, ne, dann hast du so einen Abschnitt, finde ich immer, hast du wieder geschafft oder hinter dich gelassen. So, ne? Ich kann mich noch genau daran erinnern, wo ich dann 30 geworden bin. Ich so, oh nein, jetzt sind die 20er weg. Ey, ich habe zu wenig erlebt, die 20er sind weg, jetzt bin ich 30. Und jetzt nächstes Jahr sitze ich hier und oh nein, die 30er sind weg. So ein Mist. Ne? Und dann stellt man sich so Fragen. Kriegt man irgendwann auch vielleicht sogar mal Angst vorm Älterwerden? Ne? Also, weil... Also, weißt du, du siehst ja alte Leute den ganzen Tag in deinem Alltag und also vor allen Dingen so Senioren und dann irgendwann kannst du nicht mehr richtig gehen und hast Schmerzen und Arthrose und all solche Wehwehchen, die kommen ja auf dich zu, ne? Und
so wie die Klimakatastrophe kommt es einfach und wir können nichts tun.
Genau, und macht dir das Sorgen so? Hast du Probleme mit dem Älterwerden?
Also ich bin ja jetzt 34. Ehrlich gesagt, nö. Okay. Also ich merke es so, ne, klar, jetzt so fangen wir an mit so erstmal optischen Erscheinungen. Ne? Ja. Mein Bart ist so in den letzten 5 Jahren grau geworden. Ich kann auch sehen, so die ersten Gimbalanzina-TV. Ja, genau, die Gimbalanzina-TV-Folgen, die ersten, da habe ich noch keinen grauen Bart. Jetzt habe ich schon einen grauen Bart. So die Falten um die Augen, die beim Lachen und so, das sieht man jetzt schon eindeutig. Aber also da denke ich mir immer so, das ist halt normal, ne? Das ist, tja, dagegen kannst du ja eigentlich nichts machen. Ich versuche mich ja komplett fit zu halten und so körperlich glaube ich. Ich habe auch noch ganz gute, ich hangel mich tatsächlich immer so ein bisschen an Beispielen, die bei mir so in der Umgebung sind. Also so in meinem Team, in meinem Basketballteam spielt zum Beispiel ein 48 Jahre alter Kroate. Und was soll ich sagen, er ist einer unserer besten Spieler, ne?
Ja.
Also ist topfit und dann sehe ich meinen Onkel. Mein Onkel ist jetzt auch bald 60, ist topfit, also macht hier Mountainbike-Touren noch und so. Das heißt also, ich denke mir immer so, du kannst natürlich nicht mehr auf demselben Level agieren wie mit Mitte 20, aber wenn du dich bemühst und so, dann kannst du noch sehr lange vieles machen. Du musst halt deine Aktivitäten an dein Alter irgendwann noch anpassen. Also irgendwann werde ich halt keine Saltos mehr machen und so. Ich glaube, was du meinst, das sind einfach, egal wann, aber die letzten 10 Jahre, würde ich mal sagen. Egal, ob die jetzt von 80 bis 90 oder von 70 bis 80 sind, ne, das ist ja egal. Die letzten 10 Jahre können, glaube ich, schon scheiße werden.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und das ist halt sowas, ich sehe es halt auch schon jetzt bei meiner Großmutter. Also meine Oma wird so langsam, die war immer sehr, sehr fit, die ist jetzt schon fast Ende 80 und so langsam baut sie krass ab, ne?
Ja, die bauen auch ganz schnell ab, so meine Erfahrung.
Und hart ist auch halt dann, dass, wenn du mitkriegst, dass die halt so geistig abbauen, ne?
Ja, ja.
Also die war immer eine super aufgeschlossene, intelligente Frau und jetzt merkst du halt manchmal so, dass die nicht mehr genau weiß, wo sie gerade ist und so und das ist bitter. Also...
Ja, aber möchtest du nicht auch manchmal oder hast du schon das Gefühl, die Zeit nochmal zurückzudrehen? So? Also bei mir ist das manchmal so, ich würde gerne nochmal, ich erinnere mich zum Beispiel noch an meinem sehr genau an meinem allerersten Tag in der Uni. Das ist so ein Zeitpunkt, wo ich ganz oft denke, da würde ich mich gerne nochmal zurückversetzen mit einer Zeitmaschine.
Aber mit welcher Motivation? Würdest du gerne was anderes machen oder würdest du das, was du erlebt hast, einfach nochmal
erleben? Ich würde das, was ich erlebt habe, nochmal erleben wollen eigentlich, aber vielleicht noch ein bisschen intensiver. Mit dem Wissen von heute, ja?
Das ist richtig. Pass auf. Jetzt ist ja die Frage, stell dir vor, es gäbe eine Zeitmaschine und du würdest dahin zurückreisen und du hast aber, also du bist dann nicht wieder dein Anfang 20-jähriges Ich, sondern du bist das Ende 30-jährige Ich im Körper des 20-Jährigen.
Ja.
Könntest du es überhaupt so genießen?
Schwierige Frage, also muss man glaube ich ausprobieren.
Weil das habe ich mir auch schon häufig gefragt.
Ich denke schon.
Okay, ja. Weil ich habe auch dieses, also ich würde jetzt auch kein, ich offenbare hier kein Geheimnis, ich denke viel nach in meinem Leben, ganz, ganz viel. Und vieles ist so, ich habe Erkenntnisse, ich ziehe daraus Schlüsse und das ändert komplett auch meine Herangehensweise an vieles. Und ich glaube, also wenn ich jetzt so Sachen, die ich dann gemacht habe, mit dem Wissen von heute weiß ich gar nicht, ob ich die machen würde. So selbst wenn ich sie jetzt, also das ist voll kompliziert, aber wenn ich jetzt mit Mitte 20 war ich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise mal naiv und bin so völlig enthusiastisch an eine Sache rangegangen und hat sich am Ende herausgestellt, war einfach nicht so gut. Ne? Mhm. So, würde ich jetzt zurückreisen, würde ich es ja gar nicht erst machen.
Ja, also bei mir ist das auch mehr so die so Feierei und so, da hat das auch viel mit zu tun. Also Feiern macht mir Spaß und in der Studentenzeit hat man halt super viel gefeiert, ne? Und da waren echt gute Partys dabei und so, dass man die eigentlich nochmal so erlebt, weil die erlebe ich ja jetzt nicht mehr, ne? Jetzt bin ich hier mit Family und so, ich fühle halt einfach kein Studentenleben mehr, ganz einfach. Ja. Und wir trinken jetzt nicht mehr Dosenbier in der WG irgendwie, ne? Also die Zeiten sind vorbei.
Ja, okay. Aber das finde ich spannend, weil da bin ich, das hatte ich nie so richtig. Jetzt musst du mir vielleicht erklären, ich habe es häufig nicht verstanden. Also bei mir ist, ich bin halt auch ein sehr spezieller Typ. Ich habe einen Freundeskreis immer gehabt, die nicht getrunken haben.
Ja.
Damit hat man eigentlich schon alles erklärt. Das ist schon echt selten heutzutage. Das heißt, ich habe nie so diese krassen Partys miterlebt. Was genau ist das? Was das positive Gefühl, also jetzt gar nicht, jetzt, ich will jetzt nicht dieses, dass du dich da komplett abgeschossen hast, aber du sagst ja einfach so, in der WG ein paar Bier getrunken und so. Was ist das Coole daran? Das Unbeschwerte oder was?
Ja, das Unbeschwerte, genau. Also du hattest damals noch nicht so viele Sorgen wie heutzutage, ne? Also die Last der Probleme, die du mit dir führst, die sind natürlich geringer gewesen.
Dann reden wir aber auch von Verantwortung, ne?
Da reden wir auch von Verantwortung, auf jeden Fall. War damals viel, viel geringer noch so. Du bist gerade aus der Schule gekommen und dann zur Uni, da war noch nichts, da musstest du noch keine Steuererklärung ausfüllen und sowas alles, ne?
Okay, okay, aber, jetzt komme ich dahinter.
Aber so, und die Feierei, das, also es war jetzt auch nicht über die Stränge geschlagen, aber auch diese, du hast einfach auf jeder Party, also du bist zum Beispiel zu einer WG-Party irgendwo eingeladen worden und bist aber mitgekommen und kanntest keinen und bist nach Hause gegangen und hast am nächsten Tag 10 neue Leute kennengelernt. So, ne? Und, okay, und manchen haben sich dann die Wege noch gekreuzt, auch in der Zukunft. Also du hast dann ein bisschen öfter mit denen feiern und so. Und sowas hat man heutzutage viel weniger als damals.
Absolut. Und auch, es wird, finde ich, immer schwieriger auch, weil jeder hat, also wenn man dann Leute in dem eigenen Alter dann kennenlernt, jeder hat schon so viel erlebt. Jeder weiß mittlerweile, so, ich mag das nicht, ich mag diese Art Menschen, ich mag diese Art Menschen nicht. Und dadurch ist halt dieses Offene, was du jetzt gerade beschreibst, ne? Du gehst auf eine WG-Party, da sind, weiß ich nicht, 50 verschiedene Leute und jeder sagt erstmal so, hey, und wer bist du? Und ne, und das wird immer weniger.
Genau, man wird auch weniger spontan, ne? Also donnerstags abends, ey komm, wir gehen heute Abend mal in den Club, so, das passiert einfach nicht mehr. Spontan, ne? Das wird, wenn, dann wird das Wochen vorher geplant. Du musst einen Babysitter organisieren und sowas heutzutage alles. Und früher bist du einfach, hast dich eben schon geduscht und bist losgegangen. So.
Ja. Ja, also ich bin ja hier dieser ewige Junggeselle, hab ja keine Familie und so.
Ist ein Riesenunterschied. Ist ein Riesenunterschied.
Absolut. Also deswegen glaube ich, deswegen habe ich noch nicht das, was du gerade beschreibst, weil ich das tatsächlich noch so in den letzten Jahren jetzt super oft hatte. Dass Freundinnen, die noch studieren oder so, sich gemeldet haben, hey, heute Abend, ne, Mittwochabend oder so, kommst mit? War ich auch dann, ne? Das heißt, ich hatte das noch so, deswegen glaube ich, habe ich da nicht so diese, das hätte ich gern wieder, aber als du eben gesagt hast, dieses Unbeschwerte mit weniger Verantwortung und so, ne, dieses weniger Nachdenken, also dass der Kopf die ganze Zeit arbeitet, wenn wir darüber sprechen, dann würde ich mich gerne in mein 15-jähriges Ich wieder verwandeln.
Okay.
Weil mein 15-jähriges Ich, also da muss ich wirklich sagen, aber dann will ich aber auch wieder der 15-Jährige sein, der nicht das Wissen von meinem jetzigen 34-Jährigen hat. Sondern ich vermisse tatsächlich mein 15-jähriges Ich, das von der Schule kam, den Rucksack einfach in die Ecke geknallt hat, rausgegangen ist, gespielt hat und sich über nichts Gedanken gemacht hat.
Ja.
Das war schon geil.
Ja, geil wäre auch zurück ins 18-jährige Ich mit den sexuellen Fähigkeiten, die man heute als 35-Jähriger hat.
Ach so, das ja, wäre auch noch ganz gut. Mit den ganzen Skills nochmal jetzt.
Genau.
Jetzt nochmal das Spiel neu anfangen und ja, die ganzen Scheiße nicht machen.
Genau, es ist wie bei so einem Rollenspiel, weißt du? Du bist schon Level 70 Charakter und darfst jetzt nochmal von vorne anfangen, aber als nicht als Level 1, sondern darfst als Level 70 Charakter
machen. Darfst Level 70 nochmal alles weghauen. So. Nee, aber tatsächlich, also da werde ich manchmal ein bisschen. Wie nennt man
wehmütig,
das?
Wehmütig, ja.
Wenn ich so an meine, also ich glaube so die geilsten Jahre waren für mich tatsächlich, das haben viele irgendwie gar nicht, aber waren für mich so, würde ich sagen, 14, 15, 16 in der Schule. Mhm. Also ich bin morgens in die Schule gegangen und habe mit Freunden, also für mich war in die Schule gehen war jetzt 6 Stunden nur Spaß haben.
Okay.
Ich habe den Unterricht weitestgehend habe ich ignoriert und habe wirklich nur Quatsch gemacht mit meinen Freunden.
Ja, ich auch, ja.
Also das war, weiß ich nicht. Und das ist so, keine Ahnung. Und dann hast du halt auch so, ne, weiß ich nicht, das Mädel in der Klasse über dir, dass du das dann nochmal auf dem Gang siehst oder so, und wenn sie guckt und so total aufregend und dann, weiß ich nicht, das sind also Sachen, du hast überhaupt gar keine, du hast das auch alles nicht verstanden.
Du hast alles nichts gepeilt.
Nichts gepeilt und ja. Das war irgendwie auch, ja, es war schon, dadurch ist das halt sehr, sehr pur, was du fühlst. Ne? Du hast ja eigentlich nur Emotionen und kannst die eigentlich noch gar nicht so richtig alle einordnen. Und heute ist es natürlich so, dass ich mit all dem Wissen und all der Erfahrung, ich klinge wie so ein 80-Jähriger, ey.
Wie so ein weiser Jedi-Ritter.
Ja,
wie
so, ja. Habe ich natürlich häufig das Gefühl so, ja, kenne ich, habe ich verstanden, habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht.
Ja. Ja, du, ich habe ja meine Gene schon weitergegeben. Meine Tochter wird jetzt Anfang nächsten Jahres 7 schon und
krass,
ja, die Zeit geht auch richtig schnell vorbei. Aber was meinst du, was ich denn schon Angst vor habe, wenn sie dann 13, 14 wird und in die schwierige Zeit kommt, ne? Also ich habe mir jetzt die Strategie zurechtgelegt, schon mal, wie nennt man das noch? Entgegengesetzte Psychologie, ne?
Ja, ja. Also, klar, darfst du feier ruhig.
Feier, komm wieder, wenn du willst. Und dann, warte mal, dann kommt es um 1 Uhr wieder, weißt du, und nicht um 4.
Okay, jetzt schon die Panik.
Jetzt habe ich schon die Panik.
Ja, dann warte, pass auf, dann mache ich jetzt mal die Frage, die jeden Vater einer Tochter nervt, so, was machst du? Die kommt mit 15 nach Hause, bringt den 18-jährigen Typen mit, das ist mein neuer Freund, er ist tätowiert.
Und wählt AfD.
Und wählt AfD.
Ja, also, da keine Chance. Der hat keine Chance mehr.
Ja, aber du siehst, ne? Das wird scheiße.
Das wird scheiße, ja.
Dem Jungen sagst du ja eigentlich immer nur, sieh zu, dass du sie nicht schwängerst. So.
Meine Mutter hat mir damals immer nur gesagt, komm, kannst alles machen willst, aber komm nicht mit 2 Frauen nach Hause. Ich durfte nicht 2,
so.
Durfte nicht 2 Frauen nach Hause.
Ja. Mein türkischer Papa hat gesagt, komm, ja, nicht ohne 7 Frauen nach Hause. Mein
Quatsch. Ja, du hattest Haare im Erlaubnis, ich hatte Gangbang-Verbot.
Okay.
Aber ich bin dann auch mit 18 ausgezogen zu Hause dann.
Weil du es einfach nicht ertragen hast mit dieser Regel.
Genau, die Regel, die war einfach, konnte ich nicht mehr halten, die Regel. Da muss ich halt
Papa, ich liebe dich, aber ich komme damit nicht klar. Diese Ein-Frau-Regel, ja. Das ist nichts.
Und dann sind wir jetzt wieder beim Thema Studentenzeiten. Das weißt du auch, warum ich die gerne zurück hatte.
Okay, ich verstehe.
Du, ich glaube, wir müssen aufhören. Ich muss nämlich hier meinen Geburtstag vorbereiten. Ich krieg gleich Besuch.
Ja, cool. Ich muss auch auf Klo, ne? Ja. Das Alter.
Tja. Leer dann Katheter mal aus, dann gucken wir mal, sprechen wir uns in der nächsten Folge gibt es ja eine normale Musik, Klangküchen-Free-Folge, genau.
Ja, in der Klangküche gibt es keine.
Ja.
Bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.